Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Ja, es ist endlich wieder soweit. Eine neue Folge geht online. Aber bevor es soweit ist, kurz Werbung. Und zwar wird diese Folge präsentiert von Momondo, der Meta-Suchmaschine. Habt ihr schon mal die Tripfinder-Funktion auf Momondo genutzt? Das ist wirklich das beste Tool, um neue Orte für euer Budget zu finden. Ihr habt da verschiedene Auswahlmöglichkeiten und egal welches Kriterium für euch wichtig ist, dort könnt ihr es auswählen. Egal ob warm oder kalt, in der Nähe vom Strand oder in der Stadt. Das ist wirklich perfekt, um neue Orte zu finden. Testet es direkt einmal auf momondo.de/tripfinder. Und nun ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge.
Ja, liebe Friederike, schön, dass du da bist.
Ja, Bula.
Bula heißt Hallo.
Hallo auf Fidschien, die lokale Sprache, die vereinheitlicht auf den Fidschis gesprochen wird, auch wenn es auch verschiedene Dialekte gibt. Die lokal.
Okay, Bula, das ist gut. Wann warst du auf Fidschi?
Ich war von August bis Juli, also 12 Monate 2016-17, im Zuge eines Freiwilligendienstes über das Missionswerk Mission eine Welt von der Bayerischen Landeskirche.
Okay, cool. Du bist schon die zweite, die jetzt in diesem Monat hier im Podcast als Gast dabei ist, die sowas macht. Sehr interessant. Du warst ein ganzes Jahr dort. War das von Anfang an geplant, dass du so lange bleibst oder hast du verlängert?
Nee, ich hatte einen 12-Monats-Vertrag oder halt Arbeitsabkommen, ist es ja eigentlich. Vertrag darf man es dann nennen. Und von dem her war es klar, ich bleibe 12 Monate und hatte dann nur beim Rückflug irgendwie 2 Wochen Spielraum, wie ich jetzt meinen Flug genau lege, wann ich jetzt heimkomme. Aber im Grunde genommen war das dann fest, die 12 Monate.
Okay, cool. Warum hast du dich für die Fidschis entschieden oder wurde das für dich entschieden?
Aktiv fand ich es cool, dass es so weit weg ist von zu Hause und nicht das typische Australien, Neuseeland ist. Andererseits, ich konnte mich auch nicht ganz aktiv dafür entscheiden, weil ich sozusagen auf einem Sichtungsseminar war und dann danach man sozusagen eine Stelle offeriert bekommen hat und die konnte man entweder nehmen oder nicht nehmen. Und ich habe mich entschieden, sie zu nehmen.
Okay, cool. Und wie war es? Also wie stellt man sich die Fidschi, stellt man sich halt irgendwie so sehr paradiesisch vor? Wie würdest du die Fidschi so beschreiben?
Also das Paradies stimmt für den Touristen, weil man als Tourist in seinem Ressort ist und da ist es ein Paradies, ein kleines. Wenn man ein bisschen darüber hinauskommt, ist es nicht nur jetzt alleine, ich bin am Meer und ich gehe schnorcheln, vor allem auch wenn man mal in Suva ist oder war, da weiß es jeder, da hat man häufig schlechtes Wetter, weil es einfach die Wetterseite ist von der Insel, weil die Inseln so groß sind, der höchste Berg hat über 1500 Meter, wenn man dann mal ins Hinterland kommt, die Insel ist groß genug, um dann ein richtiges Hinterland zu haben, dann ist man weit weg eigentlich von sozusagen Strandpalmen und schnorcheln mit türkisem Wasser.
Hm. Ist das dann in diesen ländlichen Gegenden dann eher ärmlicher oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich kann, weil ich selber wenig in anderen pazifischen Ländern unterwegs bin, jetzt nicht sagen, ob es jetzt wirklich ärmlich ist. Ich war jetzt auch nicht ganz weit hinten im Hinterland, aber ich war in einem Dorf bei Freunden und da war die, ja, es war schon ärmlicher vielleicht wie in der Stadt, aber auch nicht so sonderlich arm. Also ist schon okay.
Was waren so deine Aufgaben dort in deinem freiwilligen
Ich
sozialen
war
Jahr?
am Pacific Theological College, das ist direkt in Suva, an der Spitze der Halbinsel. Und da hatte ich dann verschiedene Aufgaben, wie dass ich in der Bibliothek ausgeholfen habe, da halt dann Bücher einsortieren und war abends für Studenten da, dass und habe sozusagen die Bibliothek betrieben, damit da eben jemand da sitzt zum Ausleihen und Fragen stellen. Fragen beantworten, sowas. Dann war ich im Kindergarten eine Zeit lang. Das ist im College, ist ein Institute for Mission and Research. Das macht einerseits Bildungsarbeit, organisiert das für Kirchen im Pazifik, die sozusagen, die können anfordern, ja, wir wollen irgendwie eine Fortbildung für unsere Lehrer in Bereichen von Management, wie man zum Beispiel Fördergelder irgendwie aus dem Ausland in seine Insel holt. Aber sie machen auch Forschungen das letzte Projekt, das abgeschlossen wurde, war jetzt zur Ökumene im Pazifik, wie da jetzt der aktuelle Stand ist. Jetzt das neue Projekt wird dann über die Umwelt sein und was da die Kirchen machen können. Und so hatte ich halt immer ganz verschiedene Aufgaben. Und natürlich hatte ich einerseits meine Aufgaben sozusagen fest in dem Arbeiten, aber dadurch, dass ich auf dem College gelebt habe und es einen Campus hatte, war da halt noch ganz viel Campusleben und ich habe geholfen bei Festen vorbereiten, irgendwie für 200 Leute kochen. Ich habe mit der Jugendgruppe Andachten gefeiert. Ich habe ja pazifische Tänze gelernt und hatte dann eben auch noch relativ viel Interaktion mit auch anderen pazifischen Kulturen, weil da Studenten aus dem ganzen Pazifik sind. Also ist jetzt, kann man schlecht kürzer zusammenfassen, was einfach sehr weites Spektrum
Ja,
war.
nee, ist ja alles wunderbar. Du hast also einen sehr, sehr guten Einblick in die Kultur der Menschen vor Ort bekommen, oder?
Ja, ich habe einen ziemlich guten Eindruck bekommen, wobei mir manche Sachen auch erst im Nachhinein irgendwie erschlossen haben, irgendwie, weil man dann so, ach ja, und das hängt so und so zusammen und dann denkt man im ersten Moment, oh ja, das ist total cool, so die Kultur dort und dann, wenn man reflektiert darüber, stellt man auch fest, dass es auch ein extremer Druck ist für, was weiß ich, für die Jugendlichen, die total viel da machen müssen, einfach der Familie mithelfen, wo man dann in Wie bei uns in Deutschland wie viel freier aufwächst, da hat man nicht die Verpflichtungen zu Hause.
Ja, du meinst, dass also die jungen Leute halt einfach noch im Haushalt irgendwie so verpflichtet sind, da zu helfen, beziehungsweise diesen auch zu finanzieren, oder was meinst du
Vor
genau?
allem zu helfen, aber es geht halt, sagen wir mal, vielleicht in Deutschland, dass auch mal, also ich kenne da halt Freunde, die hatten dann halt einfach die Aufgabe so. Einmal, ich glaube, zweimal die Woche ist dann der eine dran und zweimal die Woche sein Bruder und zweimal die Woche die Schwester und so mit Essen kochen und dann ist der eine ist dann für den Müll zuständig, der nächste ist fürs Putzen zuständig und man muss noch die jüngeren Geschwisterkinder mit beaufsichtigen. Einfach eine viel größere Fülle an Aufgaben, wie man in Deutschland vielleicht auch eher gewohnt ist. Also in Deutschland ist es vielleicht so, ja, okay, gut, man hat eine Aufgabe im Haushalt, die man erledigen muss, aber jetzt nicht irgendwie drei, vier jede Woche.
Du hast ja bestimmt auch ein bisschen mehr vom Land gesehen und bist ja auch ein bisschen gereist durch die Inseln. Wie hast ja wahrscheinlich auch einen guten Einblick bekommen. Wie teuer ist das Leben auf den Fidschis und das Reisen?
Das Reisen, sobald man von der Hauptinsel weg möchte, wird teuer. Und das ist einerseits die Fortbewegung, weil man halt entweder, man ist auf die Fähre eigentlich angewiesen, weil die Flüge nochmal doppelt, dreifach so teuer sind, obwohl das irgendwie nur eine halbe Stunde ist, was man fliegen würde. Also ich bin da eigentlich nie geflogen inlandsmäßig. Und dann an sich die Lebenshaltungskosten, vor allem auf der Hauptinsel, wo genügend Fläche ist, auch um richtig Landwirtschaft zu betreiben, ist jetzt nicht sehr teuer, also kann man sich gut leisten. Ich kann es halt genau sagen, wie es für kleinere Inseln wird, wo dann nicht mehr so viel Landwirtschaft existiert und wo man dann noch mehr mit dem Schiff hinbringen muss. Und dann hat man halt das Problem, man hat wenig Hostel. Es gibt auf der Hauptinsel im touristischen Norden so ein paar. Ja, das sind aber meistens irgendwie 30er Zimmer, die aber auch auf einem Gelände von einem fast 5-Sterne-Resort oder so ist. So richtig habe ich die nie ausprobiert, weil ich bin rumgekommen, aber war dann auch teilweise bei Freunden einquartiert und ja, hatte dann doch irgendwie was Kleineres gefunden, was auch günstig ist. Aber vor allem, wenn man irgendwie mit Einheimischen in Kontakt kommt, kann man leicht mal ja eigentlich auch da mal übernachten und dadurch wird es wesentlich günstiger. Man muss halt nur wissen, dass man nicht in ein Dorf einfach so reinspazieren darf. Ja, hallo, hier bin ich will mir euch euer Dorf anschauen. Man muss davor entweder warten oder man hat eine Einladung aus dem Dorf. Das ist einfach ja kulturelles Gesetz sozusagen und das ist sozusagen streng verpönt. Also mit dem Bus durchfahren ist kein Problem, aber einfach da, vor allem wenn man dann im Hinterland ist, ja, ins Dorf laufen, so hier bin ich, geht nicht. Aber wenn man dann eine Einladung sozusagen aus dem Dorf hätte und man da von demjenigen mitgebracht wird, ist es kein Ding. Und wenn man sich dann sozusagen lieb ist, dann bringt man einerseits Kava für den Dorfvorsteher mit oder Familienvorsteher. Also das ist eine traditionelle Pflanze, die eben getrunken wird im ganzen oder im Großteil des Pazifiks. Und ist dann so eine Art Honorierung. Und für die Familie, wo man übernachtet, ja, am besten man bringt irgendwelche Cerealien mit, weil sie werden nicht unbedingt Geld von dir verlangen, auch wenn sie für dich eigentlich so viel, also das Beste vom Besten servieren werden, die Zeit, die du im Dorf bist.
Okay, das ist interessant. Kava ist wahrscheinlich aber auch so ein, ja, das wird irgendwie an jeder Ecke getrunken oder, also ich kenne das nur von irgendwelchen Feiern von den Tourismusämtern von Fiji, die servieren immer Kava ständig und es ist ein ziemlich hartes Zeug.
Es kommt oft ein Mix an und also man muss es so sehen. Heute ist es wesentlich anders und heute ist es so eine Art Feierabendbier nur auf den Inseln eben. Heute trinken sie es viel und gerne und ganz entscheidend ist eben das Mischungsverhältnis sozusagen, wie man das mixt. Und da ist jeder ein bisschen anders. Also jeder, der das zubereitet. Es gibt auch eine offizielle Zeremonie zum Kava trinken. Und es hat einfach einen alten Ritus und war früher auch nur Priestern vorbehalten. Das heißt, man kann es nicht so leicht sagen, man trinkt es an jeder Ecke, aber wenn man jetzt in einem Dorf ist, vor allem auf Inseln, wo das wirklich wächst, dann trinkt man das sehr viel. Wenn man das extra einkaufen muss, trinkt man das immer noch, aber vielleicht ein bisschen, aber auch wenn auch geringfügig weniger.
Okay, Kava musst du mal vielleicht erklären für die, die nicht wissen, was es ist, weil Kava in Spanien ist ja quasi ein Sekt, Kava auf Fiji ist was anderes, was ist das genau?
Kava, dann wenn man dann eine Namensdoppelung hat, dann gehen wir doch mit dem fijianischen Namen Yangona, ist eine Wurzel aus der Pfeffergewächsfamilie, die getrocknet wird und dann zerkleinert wird und dann in einem Nylonsack mit Wasser gemischt wird. Und sozusagen dadurch gehen gewisse Substanzen aus dieser Pflanze in das Wasser über, das man dann trinkt. Und über den Geschmack kann man sehr viel sagen. Irgendwie von matschig bis leicht pfeffrig, bis es schmeckt, ja, schmeckt halt einfach nicht gut. Es gibt da sehr viele Meinungen. Und eben das Kavo, es ist eben eine, die Substanzen, die darüber gehen, sind eben, ja, sie entspannen in gewissen Weisen. Man hat, ich weiß nicht, ob es heute immer noch ist, da gibt es auch Leute, die sagen, es ist nicht so gut für den Körper. Man hat das Substanzen extrahiert und die in der westlichen Welt als Tabletten für Antidepressivum verwendet. Also es ist einfach ein Getränk, was einen selber entspannt und ja, was da sehr, sehr gerne getrunken wird. Wo es eben eigentlich auch einen offiziellen Ritus dazu gibt.
Okay, cool. Ich meine nämlich auch, also das letzte Mal, als ich so ein Kava mal getrunken habe, da habe ich auch wirklich nur einen von getrunken, weil es mir danach ziemlich komisch ging. Es gibt ja aber, die Fidschi ist ja nicht nur eine Insel, sondern es sind ja viele, viele kleinere Inseln. Welche würdest du empfehlen oder welche hast du besucht und sagst so, boah, das lohnt sich, ne? Da lohnt sich eine Reise hin und warum?
Ich war gar nicht auf so vielen Inseln, weil ich dann zeitlich doch viel auch an meiner Einsatzstelle verbracht habe. Ich habe nicht den touristischen Norden mit den touristischen Inseln da davor gesehen. Die sind aber, sonst wären sie nicht das absolute Touristenhochgebot, bestimmt lohnenswert. Das wären die Mamanuthas und die Yanuthas. Das sind einfach kleinere Inseln, wo dann halt 1 bis vielleicht 3, 4 Resorts drauf sind und ansonsten auch nicht mehr so viel traditionelles Leben. Ansonsten war ich auf Overlau, das ist eine Insel östlich von der Hauptinsel. Da war auch früher die Hauptstadt zu Beginn der Kolonialzeit. Also die Hauptstadt, das ist ganz süß, Levuka. Und das ist doch eine Reise wert. Da kommt man auch relativ günstig von Suva mit einer Fähre, Busfährverbindung hin. Und dann kann man da ein paar Tage verbringen. Und als Tipp dann sozusagen, wenn man dann wieder zurück aufs Festland möchte, auf die Hauptinsel, kann man das eben zum Beispiel mit Thangalai verbinden. Das ist eine kleine Insel, da, wenn Ebbe ist, läuft man da auch mal in einer Viertelstunde, 20 Minuten rum. Mit einem, offiziell heißt Resort, ich würde das jetzt eher mal so als sehr interessante Unterkunft bezeichnen. Es sind halt Holzhütten, aber es ist schon ordentlich, wird von der methodistischen Kirche von Fidschi betrieben, von netten Damen. Da kann man dann eben, da hat man eben direkt vor der Insel ein Riff, kann man direkt schnorcheln gehen. Es gibt auch eine Tauchbasis und dann kann man eben über die Insel mit so einem kleinen Bötchen halt mit hinten einem Motor rübersetzen. Von Overlau dauert das vielleicht eine Stunde und dann dauert es nochmal von da eine Stunde zum Festland. Das kann man auch als Tagestrip machen, sozusagen. Da ist man nur verpflichtet, dann auf der Insel Mittag zu essen und damit was zu zahlen. Und das ist eben vorteilhaft, weil wenn man die Busfährverbindung von Overlau nach Suva zurücknimmt, muss man halt morgens, ich meine, um 6 oder 5:30 los und das ist halt so cool und dann kann man das eben sich so entspannter machen, wenn man dann morgens um 9, 10 da auf Thangalai rübersetzt und dann einen halben Tag verbringt und dann mit einem Boot wieder weiter nach Bow Landing zurück auf Fiti Levu zu setzen, ist einfach cooler. Und dann war ich noch auf Benga, das ist eine etwas größere Insel, südwestlich von Suva. Da gibt es dann auch viel schon wieder für Touristen auch. Und da kann man eben gut auch mal schnorcheln gehen. Da kann man dann von verschiedenen Stellen wie Pacific Harbor oder da Städte drumherum. Pacific Harbor ist ziemlich touristisch, mit Einheimischen auch teilweise eben auch wieder mit so kleinen Bötchen übersetzen. Hat, glaube ich, auch eine Stunde oder so gedauert. Ich war da damals für einen Tag, habe da geschnorchelt. Wir hatten dann halt einen Benzingeld für sein Boot gegeben und sozusagen auch noch in dem Benzingeld war dann auch noch ein Anteil, damit wir das einen Strand benutzen durften. Aber dafür hatten wir einen Strand für uns alleine, was ziemlich geil war. Und direkt von Suva aus kann man sehr leicht, so es dauert vielleicht eine Viertelstunde, nach auf eine kleine Insel übersetzen, die unbewohnt ist. Die heißt, lass mich überlegen, Nukulau. Da muss man, nur wenn man auf Nukulau möchte, muss man sich das vorher beim Forstamt von Fidschi anmelden. Dann zahlt man 2 Euro sozusagen Besuchergebühr und da kriegt man bestimmt auch Adressen, wer einen darüber fährt auf die Insel. Von Suva dauert es, wie gesagt, nur eine Viertelstunde und ist perfekt. Und dann ist man eben auch sehr groß da draußen und man hat eben eine Insel mit Strand und Palmen und da gibt es so Häuschen, wo man grillen kann, was echt perfekt ist dann für einen irgendwie Tagesausflug.
Mit ein bisschen Glück hat man quasi die Insel und den Strand für sich allein.
Ja, oder, also das ist dann auch nicht so, also es ist jetzt auch nicht so klein, dass man sich jetzt richtig aufeinandersetzen würde. Ich war damals dann auch mit einer Gruppe, wir waren, ich glaube, so 20 und da waren nochmal andere Leute, aber wir hatten einfach ein Stückchen Strand für uns. Also hat man jetzt auch nicht die anderen so sehr gemerkt.
Okay, cool. Ja, du, so schnell vergeht die Zeit. Wir haben die 20 Minuten voll und ich habe das Gefühl, wir haben noch ganz, ganz viel zu besprechen. Ich danke dir erstmal für den Moment. Ich bin gespannt, wie die Hörer dann entscheiden. Und vielleicht mit ein bisschen Glück hören wir uns ganz bald
dann
wieder.
Dann Mode. Einfach mal noch ein bisschen Fidschianisch anfließen lassen. Und Binakawaka leben.
Alles klar, dann wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Abend.
Tschüss.
Bis bald.
Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder. 20 Minuten sind um, super schnell vergangen. Und denkt dran, am Freitag ist es wieder soweit, dann dürft ihr wieder wählen, welche Folge ihr nächsten Monat ausführlich hören wollt. Und ja, was soll ich noch großartig sagen? Wir hören uns morgen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag.